Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Mario Felix Vogt.
Er ist Pianist, Komponist, Bandleader und ein Grenzgänger zwischen Jazz und neuer Musik. Hannes Zerbe hat die Musiklandschaft der DDR geprägt und ist bis heute eine der eigenwilligsten Stimmen im deutschsprachigen Jazz. Er hat Eisler im Ohr, aber Zappa nicht vergessen. Er schreibt Suiten, die nach Karibik klingen, zitiert Goethes Erlkönig auf Englisch und lässt trotzdem die Posaune frei improvisieren. Ob mit der Blechband der 1980er, im Duo mit Tuba oder Klarinette, mit Schauspielerinnen und Schauspielern oder seinem aktuellen Jazzorchester, Zerbe hat nie zwischen E und U, Komposition und Improvisation, Haltung und Klang unterschieden. Stattdessen verwebt er Einflüsse, zerschneidet sie, formt Neues. Oft politisch, immer präzise. 2021 wurde er mit dem Jazzpreis Berlin ausgezeichnet. Und ich freue mich sehr, dass er heute den Weg ins Rondo-Studio gefunden hat und begrüße sehr herzlich Hannes Zerbe. Schönen guten Tag, Herr Zerbe.
Guten Tag, Herr Vogt.
Es gibt einen Komponisten, der sich durch Ihre Biografie zieht wie ein roter Faden, und das ist Hans Eisler. Sie haben die Eislerianer-Suite geschrieben und auch ein Stück Reflexionen zu Eislers Winterschlacht-Suite. Was fasziniert Sie so an diesem Komponisten?
Ja, das ist ein Komponist, der sich mit Zwölftonmusik einerseits beschäftigt hat, andererseits aber auch mit einfachen Liedern, auch Arbeiterliedern, der auch Haltung bezogen hat. Wenn man also seine Lieder zum Beispiel hört nach Brecht-Texten, dann würde ich sagen, erkennt man ihn sofort. Das ist so eine typische Klarheit und Harmonik. Also es lässt sich jetzt schwer beschreiben, aber ich finde, es war für mich immer interessantes Material. Ich habe ja auch mit Sängerinnen, Schauspielern gearbeitet, die Eisler interpretiert haben. Und das, ja, ist also eine Sache, die mich immer sehr berührt hat.
Also so diese politische Seite. Eisler war ja auch überzeugter Sozialist und hat die Nationalhymne der DDR komponiert. Das war schon auch, was für sie eine Rolle gespielt hat. Da ging es also nicht nur um die musikalische Ästhetik.
Ja, ich finde schon, das kann man bei ihm nicht trennen. Das spielt schon eine große Rolle, ja.
Wie haben Sie das denn kennengelernt? Wie sind Sie überhaupt zur klassischen Musik gekommen? Ging das übers Elternhaus oder gab es da einen Musiklehrer an der Schule oder an der Musikschule, der Sie daran geführt hat? Wie hat sich das ergeben?
Naja, klassische Literatur im Klavier habe ich nicht kennengelernt, schon von Kind auf, also als Privatunterricht erstmal vom Elternhaus unterstützt, aber ursprünglich wollte ich gar nicht oder hatte das nicht so im Blick, Musik beruflich zu machen. Ich habe also nach dem Abitur erstmal Elektrotechnik studiert in Dresden an der TU, aber es war mehr eine Notlösung, weil, sagen wir mal, klassischer Pianist wollte ich nicht werden, beziehungsweise habe das nicht von Anfang an konsequent genug betrieben. Wenn man sowas machen will, dann muss man schon sehr zeitig und sehr intensiv anfangen. So, und die andere Strecke, da war ich noch nicht so weit. Also es fing an mit Tanzmusik. Das war ja in der DDR normal, dass viele Jazzer über die Tanzmusik zum Jazz gekommen waren. Nicht, dass, wenn man also die bekannten Namen anguckt, die haben alle mal Tanzmusik gemacht auf dem Saal. Das ist ja auch keine Schande. Das war eine Schule, die war nicht schlecht. Und konsequent zum Jazz bin ich erst relativ spät gekommen. Ich habe auch Gospel-Spirituelle Musik gemacht mit einer farbigen Sängerin, Etta Cameron, viele Kirchenkonzerte. Das ist auch eine Schiene, die mich inspiriert hat und ich glaube, die auch so ein bisschen noch in mir drin steckt. Und konsequent ging es ungefähr erst bei mir 75 los mit dem Jazz. Das war das Quartett Fez mit Conny Bauer. Ja, also ich war doch relativ Spätentwickler in der Richtung.
Wäre das dann für Sie eine Perspektive gewesen, tatsächlich als Diplom-Ingenieur zu arbeiten? Sie haben das ja bis zum Abschluss studiert.
Ja, ich habe auch in Berlin gearbeitet, bin dann von Radebeul Dresden nach Berlin gegangen, 1966, und habe dann noch knapp 3 Jahre gearbeitet bei der Interflug. Aber es hat mich nicht so richtig interessiert. Mhm. Und ich habe nebenbei immer Musik gemacht. Das war also immer das, was mir am Herzen lag eigentlich, ja.
Sie haben dann auch relativ spät noch studiert auch, ne?
Ja, ich habe skurrilerweise neben meinem Beruf in Berlin dann, also neben meiner kurzen beruflichen Tätigkeit, ein Fernabendstudium gemacht, weil einfach aus Interesse, also in der DDR musste man ja eigentlich einen Berufsausweis haben, wenn man beruflich Musik machen wollte. Das heißt, man musste entweder einen Hochschulabschluss haben und konnte aber diese Prüfung auch als Externer ablegen. Und ich hatte das schon gemacht in Dresden nebenbei. Wie gesagt, dann war ich in Dresden. Das war ja die Schule, die Musikhochschule, die hatte eine Tanzmusikabteilung, die Günter Hörig unterstand. Mhm. Und ich war bei einem Pianisten Manfred Pieper, ein hervorragender Mann, muss ich sagen. Der hat also auch Schulen durch wie Fips Fleischer Big Band und so. Der hatte also aber auch, wie gesagt, Jazz-Erfahrung. Und das war ein sehr guter Unterricht. Und dann habe ich in Berlin noch Komposition studiert, aber eben auch nur aus Interesse, nicht aus, dass ich einen Berufsausweis haben wollte. Mhm. Da habe ich bei Paul-Heinz Dietrich habe ich Kontrapunkt gemacht und später noch Komposition an der Akademie der Künste bei ihm. Und Wolfram Heiking, das war mein Kompositionslehrer an der Hans Eisler.
Aber da haben Sie natürlich dann auch schon die Grundlagen gelernt, denke ich, wie man bearbeitet, wie man orchestriert. Sie haben ja dann doch viele Kompositionen von Weil, von Eisler, dann für die Big Band auch bearbeitet.
Ich habe es nie Big Band genannt, was ich gemacht habe, sondern immer Jazzorchester, weil ich ja nicht an, sagen wir mal, der Standard-Big-Band-Musik im amerikanischen Sinne interessiert war. Das war nie mein Ding. Deswegen habe ich es anders genannt, ja.
Wie war das denn zu DDR-Zeiten organisiert? Also gab es da irgendwie regelmäßige Jam-Sessions oder gab es da Clubs, die man dann buchen konnte? Und war das auch mit einer besonderen Bürokratie verbunden?
Also die Spielmöglichkeiten waren vielseitiger, viel mehr als später. Das habe ich dann nach der Wende mitbekommen. Wir hatten ja FDJ-Studentenclubs oder überhaupt Studentenclubs, dann gab es die Konzert- und Gastspieldirektion in den einzelnen Bezirken der DDR. Und dann gab es auch die Möglichkeit, an Theatern Konzerte zu machen, was jetzt ganz schwierig ist. Jetzt kommt man ja in kein Theater mehr rein. Wenn ich sage, ich will in der Probebühne vom BE ein Konzert machen, dann kann ich das auch gleich vergessen. Die wollen alle ihre eigenen Sachen machen und mit sowas Abseitigen wie jetzt wollen die eigentlich nicht so viel zu tun haben. Also wie gesagt, es gab viel Spielmöglichkeiten. Wir haben mit Fetz zum Beispiel in Hochzeiten bis 20 Konzerte im Monat gehabt. Das war schon Wahnsinn, war schon zu viel eigentlich. Ne? Das habe ich eben, wie gesagt, dann gemerkt nach der Wende, dass das dann doch ein bisschen anders lief.
Das ist ja interessant. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Westdeutsche, zu denen ich ja auch gehöre, eher so das Bild hatten, da gab es so ein paar feste Clubs, die alle sehr kontrolliert waren von Funktionären und man musste sich da über eine langatmige Bürokratie anmelden, alle Stücke einreichen, die da gespielt werden und dann musste das genehmigt werden und so extrem war es gar nicht.
Nein, das war so nicht extrem. Wie gesagt, durch diese vielen Clubs hatten wir diese Spielmöglichkeiten, da wurde auch nicht kontrolliert. Ich meine, der Jazz, besonders der Free-Jazz, hatte ja im Hintergrund so ein bisschen eine versteckte Oppositionshaltung. Ja. Also diese Clubs, da kamen wirklich viele Leute hin und die waren sehr interessiert, auch für völlig, wie soll ich sagen?
Sehr experimentelles und.
Ja, und ja.
Vielleicht auch anarchisches. Also
genau. Ja. Da konnte man alles machen, gab es keine Probleme. Im Gegenteil, die Leute waren sehr aufgeschlossen. Und also es war eigentlich besonders die letzten 10 Jahre, könnte man sagen, 10 bis 15 Jahre, Fetz gab es ja ab 75. Hatten wir eigentlich gute Zeiten im Jazz. Da kann man sich nicht beschweren. Und es war dann zur Wende für viele Musiker dann aber eben, da die Spielmöglichkeiten wegfielen, viele wegfielen, viel schwerer. Die konnten dann vom Jazz nicht mehr existieren. Mhm. Nicht? Also auch finanziell ging es uns gut. Nicht? Wir wurden eingestuft wie die klassischen Musiker, wie die Kammermusiker. Wir hatten also eine Einstufung, das war eigentlich wunderbar. Also normale, sagen wir mal, 250 Mark pro Konzert in größeren Besetzungen.
Oh.
Im Duo bis 1200 Mark und Solo bis 800. Und das war für DDR-Verhältnisse viel Geld.
Ja.
Nicht? Wenn ein Arbeiter, sagen wir mal, 600 Mark verdient hat. Also
im Monat, wohlgemerkt.
Ja. Und
das ist enorm,
da ging es uns richtig gut. Nicht? Ich meine, man hat das nicht überall bekommen in kleinen Clubs, aber dort, wo es mehr auf offizieller Ebene lief, hat man diese Einstufung auch bekommen.
Das wundert ja doch ein bisschen, dass der Jazz zur DDR-Zeit der klassischen Musik so gleichgestellt war. Denn man denkt ja eigentlich eher, dass mit Jazz auch so ein etwas amerikanisch-dekadentes irgendwie verbunden wird, was nicht gerade so den Idealen des Sozialismus entspricht.
Ja, aber das war in der späteren Zeit eigentlich nicht mehr so. Ich meine, die haben uns ja auch Ende der 70er Jahre, ein Teil der Jazzer konnten ja dann auch nach dem Westen fahren.
Mhm.
Und das waren vorzugsweise, denke ich, schon die Leute, die moderneren Jazz und Freejazz gemacht haben, weil die Leute in der DDR, die Funktionäre dann mitbekommen haben, erstens mal haben sie auch ein bisschen daran verdient dann letztendlich und zum Zweiten, dass das auch eine relativ eigenständige Musik war, die da gemacht wurde im Freejazz. Nee, dass das also mit der amerikanischen Musik dann nicht mehr so richtig was zu tun hatte. Natürlich ist das dem entsprungen und die Spielerfahrungen haben ja eben fast alle irgendwo mal mitgemacht. Es gab auch Freejazzer sicher, die nie in Standard gespielt haben, das kam sicher auch vor.
Mhm.
Aber ich meine nur, es wurde eben akzeptiert, es gab ja ein sogenanntes Komitee für Unterhaltungskunst, wo also alles drin war vom Schlager bis zum Jazz. Und dort konnte man auch seine Interessen vorbringen und verfechten. Also wie gesagt, die letzten Jahre waren eigentlich ganz gut.
Hatten Sie dann auch die Möglichkeit, in den 70er, 80er Jahren schon im Westen Konzerte zu geben?
Ja, ab 79 konnte ich fahren.
Mhm.
Es gab so ein Quintett Osiris mit Manfred Herig, Joe Sachse und so, Christoph Hegel. Wolfram Dix. Ja, mit Fetz konnten wir damals noch nicht fahren, obwohl wir schon Einladungen hatten. Wir sollten schon zum Jazz Ost-West nach Nürnberg fahren. Fetz gab es ja nur von 75 bis 77 und da war unsere Zeit noch nie reif.
Wie haben Sie das da erlebt, in der Zeit im Westen zu spielen?
Das Publikum, was zu so einer Musik kam, war ja sicher ähnlich, also offen interessiert.
Das war kein Mainstream.
Nee, das nicht. Obwohl vielleicht der Publikumszuspruch im Osten höher war.
Mhm.
Und das haben ja auch die Jazzer, die rübergekommen sind. Das war ja dann auch schon in der Zeit, kamen ja viele rüber von sowohl Westdeutschland als auch aus anderen westeuropäischen Ländern, mit denen wir auch zusammen gespielt haben, obwohl das immer ein bisschen Politikum war. Also wenn Ost und West zusammentrafen, war zum Beispiel der Fall, es war nicht möglich, eine Besetzung aus nur ost- und westdeutschen Musikern zu machen. Man musste noch eine dritte Nationalität dazu nehmen als Alibi.
Aha.
Das ist ganz skurril.
Okay.
Also irgendeinen anderen aus einem anderen westeuropäischen Land zum Beispiel noch dazu nehmen. Man musste ein bisschen jonglieren. Aber das war nicht so schlimm. Nee, also ja, die Konzerte drüben waren auch völlig okay. Also ich meine, ich habe da auch viele Leute kennengelernt, gerade in Nürnberg. Zu Nürnberg hatten wir später gute Verbindungen, haben auch auf diesen Jazz Ost-West später natürlich gespielt. Noch während der DDR-Zeit, doch, ging auch. Also da habe ich mit Leuten wie Bernd Konrad und so, wenn Ihnen das ein Begriff ist, und anderen gespielt. Oder das zwischen den Musikern hat es sowieso funktioniert, das war ja kein Problem mehr.
Ja, aber wahrscheinlich hatte diese freie Jazzszene in der DDR doch noch eine ganz andere Bedeutung, weil es eben auch so eine gesellschaftliche und politische Freiheitsnische war, denke ich.
Ne? Ja, das könnte man so sagen. Mhm. Ja, denke ich schon. Und das haben die Leute, die in den Clubs in der DDR dann kamen, in die Clubs kamen, auch so empfunden, nicht?
Es ist ja interessant, Sie haben vorhin erwähnt, dass es tatsächlich auch in Dresden an der Musikhochschule eine Ausbildung zum Tanzmusiker gab.
Es nannte sich anfangs Tanzmusik, obwohl eben das auch von Leuten gemacht wurde, die Jazz machten. Günter Hörig hatte ja auch so eine Dresdner Tanzsinfoniker, nannten die sich. Aber es waren natürlich auch Jazzer, obwohl doch relativ traditionell eingestellt noch. Mhm. Die direkt das Jazz-Abteilung zu nennen, das kam erst später.
Ja, also das war dann doch zu amerikanisch wahrscheinlich als Begriff.
Wahrscheinlich anfangs, ja. Ja.
Zu klassenfeindmäßig festgelegt. Aber was wurde denn da für ein Stil vermittelt? Das war ja sicherlich nichts Freies. Das war ja wahrscheinlich eher so...
Das war mehr zum Swing zu.
Zwingende Tanzmusik.
Ja, was die machten. Aber es kam ja immer darauf an, zu was für einem Lehrer man kam. Und wie offen der eben auch anderen Strömungen gegenüber war. Und der Manfred Pieper, bei dem ich war, das war ein sehr offener Mann, der auch, bei dem ich auch arrangieren gelernt habe, instrumentieren. Und ich finde, das sind Begriffe, die haben ja mit Free-Jazz oder traditionellen Jazz, sagen wir mal, sind ja übergreifend. Die sind ja für alles eine Grundlage. Und wenn ich jetzt fürs Jazzorchester was schreibe, dann muss ich mich ja genauso mit den Instrumenten beschäftigen, egal was man dann stilistisch für eine Musik macht. Ne?
Dann war in dieser Hinsicht, was die Ausbildung an den Musikhochschulen angeht, die DDR eigentlich wesentlich progressiver als die Bundesrepublik. Denn also bei uns spielte ja Tanzmusik und Jazz in dieser Zeit überhaupt keine Rolle an den Hochschulen. Das galt ja gar nicht als hochschulwürdig.
Ja, ich weiß nicht, wann das begonnen hat, aber ich weiß nur, dass ich in Stuttgart oft war, wie gesagt, über Bernd Konrad. Mhm. Der war dort Professor für, es war auch so zwischen Neuer Musik und Jazz. Also da gab es das schon und das war noch zu DDR-Zeiten. Also sagen wir mal.
Ah ja, also so in den 80ern.
Mitte der 80er Jahre kam das dann so langsam. Dann aber auch schon, ja.
Ich hatte jetzt gelesen, dass Sie also auch viele Workshops gegeben haben und nicht nur in der DDR, sondern auch international. Also war das dann sozusagen im sozialistischen Ausland auch oder sogar auch in der Bundesrepublik?
Nee, in der Bundesrepublik. Also gerade zu Stuttgart hatte ich eine gute Verbindung. Da habe ich sowas gemacht. Da habe ich dann auch Stücke von mir mitgebracht. Mhm. Und die haben wir dann dort einstudiert und gespielt. Und zeitlang habe ich mich auch mal mit elektronischer Musik ein bisschen beschäftigt. Also auch die ganze MIDI-Geschichte und so. Mhm. Da habe ich auch mal in Stuttgart was gemacht und in DDR natürlich auch.
Waren das dann in erster Linie so Workshops für Jazzorchester, um jetzt den Begriff Bitmet zu vermeiden? Oder war das auch durchaus für...
Für Jazzer war das. Ja.
Aber also ich meine eher für größere Besetzungen tatsächlich oder eher auch schon so Kombo-Sachen für ein Trio oder ein Quartett?
Was nee, mehr größere Besetzungen, Zum Beispiel in Greiz, also in Thüringen, gab es ja auch immer ein Jazz-Festival und anlässlich dessen habe ich dort auch zweimal Workshops gemacht mit interessierten Musikern, ja.
Sie leiten ja jetzt auch schon seit vielen Jahren zwei Jazz-Orchester. Das eine ist Prokopetz und das andere das Hannes Tscherbel Jazz-Orchester.
Ja, Prokopetz mache ich schon seit 95 ungefähr. Das ist an der Musikschule in Kreuzberg angesiedelt. Das ist also Amateurorchester.
Ah, ja.
Nennt sich auch Jazzorchester und ich schreibe auch alles für die selber. Also viele Kompositionen habe ich dann auch fürs Profi-Jazzorchester verwendet. Und das andere sind eben alles wirklich gute Profis, das Jazzorchester. Aber mit den Amateuren, wenn sie interessiert sind, macht es auch Spaß zu arbeiten, nicht?
Das sind dann tatsächlich auch Kinder, beziehungsweise eher Jugendliche wahrscheinlich?
So jugendlich, ich würde sagen, geht schon erst ab 18 so los. Mhm. Aber alle Altersklassen sind vertreten, bis zu Rentnern, die eben immer Musik gemacht haben. In der Musik ist es ja Gott sei Dank so, dass das Alter nicht die große Rolle spielt.
Das stimmt.
Ich bin ja nur auch nicht der Jüngste, dass ich noch Musik machen kann und nicht wie andere Rentner vorm Fernseher sitzen. Mhm. Und dass man immer mit jungen Leuten zu tun hat, hält einen ja auch immer fit und macht Spaß.
Woher kommt der Name Prokopetz?
Das ist ein Fantasiename. Ah, ja. Also das Orchester gab es schon vor meiner Zeit, vielleicht an die 10 Jahre, also die gibt es schon unheimlich lange und hat natürlich eine große Fluktuation in der Besetzung hinter sich, ist klar. Aber ja, man spielt eben immer noch und es ist schön, dass die Musikschule das auch unterstützt, dass wir dort einmal in der Woche proben können. Und ja, das ist im Wertvollsten eine regelmäßige Arbeit. Wir haben mit dem Profi als Orchester, das ist natürlich schwieriger. So eine regelmäßige Probenarbeit gibt es da nicht. Da ist es immer so, wenn ein Konzert ansteht, wird ein Probenplan gemacht und dann guckt man, wie man die Leute zusammenkriegt. Denn sie sind ja alle viel beschäftigt, haben alle ihre kleinen und größeren Besetzungen selber und ihre Projekte. Und insofern ist es eben wirklich da nicht so einfach, immer die Leute zusammenzubekommen.
Sie haben ja da einige sehr interessante und sehr innovative Projekte vorangebracht mit dem Cyber Jazz Orchester. Unter anderem auch eins, was sich um Goethes Erlkönig dreht. Wie kamen Sie auf die Idee, gerade den Erlkönig dann nochmal herzunehmen?
War mehr oder weniger Zufall. Mhm. Aber die Geschichte oder dieses Gedicht hat eben eine gewisse Stringenz, ne, und einen Bogen. Mhm. Und das hat mich dann interessiert, dann eben ein längeres Stück draus zu machen. Und wir haben dann die englische Version, das war ein Zeitgenosse von Goethe, ein englischer Dichter. Fällt mir der Name natürlich nicht ein. Da gab es also eine gute Nachdichtung und die haben wir dann so mit verflochten in dem Stück. Und wir hatten einen guten Sänger, einen Bassbariton, einen klassischen Sänger, der natürlich nicht gejatzt hat und nicht improvisiert hat. War auch nicht notwendig, das war eben so ein Kontrast, dass er immer mal reinkam und dann wieder weg war. Und dann kam wieder die Improvisation, so ist das irgendwie, hat sich das ergeben.
Aber die Schubert'sche Vertonung spielte da keine Rolle? Oder haben Sie die auch noch?
Nee, eigentlich nicht. Das heißt, so vielleicht eine kleine Anfangsfigur, die ich mal entlehnt habe, wie es immer so ist. Ja, klar, kannte ich natürlich, aber letztendlich ist sie dann nicht groß eingegangen, ja.
Ich hatte das vorhin schon erwähnt, das Projekt Eislerianer, was ja so schön anspielt an Robert Schumanns Klavierzyklus Kreislerianer. Da haben Sie eine vierteilige Suite dann zusammengestellt, die sich auch auf Eisler-Werke bezieht.
Ja, also gerade der erste Satz verwendet so eine Eisler-Phrase, die dann natürlich in Improvisation übergeht. Aber es ist eigentlich nicht als viersätzliches Werk direkt geplant gewesen. Es wurde eben aufgenommen und dann waren eben auch Solos zwischen, die hat sich dann so ergeben, dass eben auf der CD als vier Sätze, aber das war nicht von Anfang an so geplant. Nee.
Und auf welche Werke haben Sie sich da bezogen oder was haben Sie da verarbeitet?
Naja, also am Anfang ist dieses Motiv Lob des Kommunismus, wird angespielt, aber nicht konsequent durch. Es ist nur so eine kurze Phrase, die dann weiter gesponnen wird. Und ansonsten ist da nichts weiter von Eisler original drin.
Ah ja, also das ist mehr so eine Art Huldigung, ja. Eisler, als dass Sie jetzt...
Ja, der Gebhardt hat mich auf die Idee gebracht, diesen Namen so zu verwenden, fand ich ganz originell, eben in Anlehnung an die Schumannsche. Mhm.
Ja, ich musste auch schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ja, neben den größer besetzten Ensembles haben Sie auch noch ein Duo mit dem bereits erwähnten Klarinettisten Jürgen Kupke. Und da machen Sie, glaube ich, auch so Programme, die teilweise mit Rezitationen oder bildender Kunst gekoppelt sind. Ist das richtig?
Wir machen unter anderem auch Brecht mit der Schauspielerin Heide Bartholomäus und auch Sachen in Richtung Stilübungen. Ist Ihnen das ein Begriff von Raymond Queneau, von dem französischen Dichter, Sassi in der Metro? hat er geschrieben. Das war sein bekanntestes Werk. Und er hat praktisch über eine ganz kleine, banale Geschichte 99 Versionen gemacht mit großer Sprachakrobatik. Also er hat diese Geschichte auch teilweise völlig verfremd und zerpflückt und so. Und das hat mich immer angeregt, weil das ja mit Improvisation was zu tun hat, wenn auf einer anderen Ebene. Ne? Davon haben wir einiges gemacht mit der Schauspielerin. Wir spielen aber auch eben zur Ausstellung. Und wir hatten jetzt gerade in der Aktion in der Mai-Galerie der Jungen Welt mit einem Maler aus Göttingen, also Improvisation und Malerei praktisch gleichzeitig. Da war die Almut Kühne, tolle Sängerin, wenn Sie vielleicht kennen, dabei. Und wir zwei haben frei improvisiert und er hat dort gemalt, verschiedene Bilder. Sowas habe ich auch früher schon mal mit Ronald Paris gemacht, wenn Ihnen das ein Begriff ist, der Maler, bekannter DDR-Maler, aber auch schon eine Weile tot.
Nicht.
War ein guter Mann. Ja, also das war immer interessant, auch fürs Publikum, die dabei waren, wie sowas entsteht oft auf mehreren Ebenen.
Und da war dann quasi auch das Resultat ein fertiges Kunstwerk.
Also der Maler hat immer gemalt, wenn er dachte, ein Bild ist fertig, kam es weg, wurde das nächste angefangen und wir haben immer gespielt.
Ah ja, okay, also da entstanden teilweise auch mehrere Kunstwerke.
Ja.
Dieses Konzerts. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine historische Person der Musikgeschichte zu treffen, einen Musiker oder einen Komponisten, wen würden Sie denn gerne mal treffen?
Nee, Hans Eisler natürlich, weil er auch ein sehr kluger und politisch interessierter Mann war. Aber ich bin natürlich zum Beispiel an Schostakowitsch sehr interessiert. Ich mache jetzt gerade ein Stück, was am 8. Mai aufgeführt wird. Das war ja früher Tag der Befreiung vom Faschismus. Ja. Und ist auch unter dem Aspekt, das läuft im Kino Babylon, mache ich ein Stück. Ich wurde da angefragt, ob ich was mit Motiven aus der Leningrader Symphonie machen könnte von Schostakowitsch. Und da habe ich mich natürlich jetzt da reingekniet und bin noch mittendrin. Und das wird so ein Halbstundenstück ungefähr. Also Schostakowitsch interessiert mich sehr. Also von den Symphonien bis zu den Streichquartetten. Ja. Das ist eine tolle Musik. Aber natürlich auch Stravinsky, Bartok. Mit Bartok habe ich mich auch beschäftigt, auch mit seiner Harmonik und mit seinen Leitern, die er entwickelt hat. Und verwendet das auch in meinen Improvisationen. Also da konnte ich eine ganze Menge mit anfangen.
Das schafft ja dann doch so eine ganz exotische Färbung und so, ne? So anderthalb Tonschritte und so aus dieser ungarisch-rumänischen Folklore.
Tonreihen, Halbton, Ganzton nur. Das sind acht Tonreihen, nicht sieben Tonreihen, wie wir sie hier haben. Die Diatonischen, und das gibt ein ganz eigenartiges Klangbild dann. Aber das ist eben ganz gut, das kommt mal weg von dem normalen Jazz-Klangbild.
Ja.
Das interessiert mich eben doch. Ne.
Und mit welchem Jazzer der Historie hätten Sie gerne mal gejammt, gerne mal gespielt?
Ornette Coleman? Das war auch ein ganz toller.
Der lebt vielleicht sogar noch. Nee, der ist schon.
Ist doch gestorben, ja.
Der ist schon.
Also ich habe ihn noch nur erlebt, den Mörs.
Vor knapp unter anderem. Fünf oder acht.
Ja, kann sein, ja. Ja.
Ich glaube, der war auch schon Jahrgang 30 oder so, der wäre jetzt auch über 90. Ich glaube, Silke Eberhardt hat ihn auch noch beim Jazzfest Mörs oder so getroffen.
Ja, ich habe ihn auch dort erlebt noch.
Naja, das war natürlich der Protagonist des Free Jazz letztlich durch das Album, der aber dann auch nicht dogmatisch stehen geblieben ist, sondern sich auch immer noch weiterentwickelt hat.
Nee, wie er mit dem Material umgegangen ist, das war eben toll. Es war so ein, der aber immer noch bezogen war, nicht? Also ich finde, es gibt ja Friazza, wo du nicht mehr weißt, ob es ein Ausgangsmaterial gab oder nicht.
Ja.
Aber gerade mit Don Cherry, nicht? Diese Aufnahmen, die sind so wunderbar. Und hier den Bassisten. Na.
Was, Charlie Hayden?
Charlie Hayden, ja. Der wunderbar. Also das finde ich so toll.
Ja, das ist auf jeden Fall unglaublich inspirierte Musik. Sie haben gerade darüber gesprochen, über dieses Schostakowitsch-Projekt. Das wird in Kino Babylon aufgeführt, aber ist das ein öffentliches Konzert?
Ich habe das gar nicht öffentlich angekündigt gesehen.
Ich habe da ein bisschen geguckt.
Also in der jungen Welt auf jeden Fall.
Ah ja, gut.
Aber die müsst ihr mal nachschauen. Liest nicht jeder. Und da kann man Karten bestellen.
Ja, gut. Denn ich hatte auf der Website von Babylon mal geguckt, da war das, glaube ich, nicht verzeichnet.
Vielleicht, weil es eine Fremdveranstaltung ist.
Ja, da sind die vielleicht.
Ja, die haben das ja angemietet, denke ich, den Saal, ja.
Gibt es noch weitere Projekte, über die Sie gar nicht sprechen möchten, was Sie für die Zukunft planen?
Wir hatten jetzt einige Konzerte. Rolf Becker ist hier in Begriff.
Der Schauspieler, ja.
Schauspieler aus Hamburg. Mhm. Da waren wir jetzt gerade am Sonntag, der hatte jetzt 90. Geburtstag. Und da haben wir ein Projekt gemacht, diese Thematik, das Floß der Medusa. Mhm. Kennen Sie, ja?
Das ist von Henze auch, da gab es eine Aufführung.
Henze hat das gemacht.
War das letztes Jahr? Oder
1968, da gab es noch unheimlichen Ärger, weil er das Che Guevara gewidmet hat. Mhm. Und die Premiere ist von der Polizei abgeblockt worden. Das ist nur zur Generalprobe passiert damals. Oh. Und das war ein Riesenprojekt mit Riesenorchester, mit mehreren Chören. Ich habe das erlebt. Die komische Oper hat es Gott sei Dank nochmal gemacht am Flughafen.
Da in dem Hangar, genau.
Ja. Wunderbar, mit riesigen Wasserbecken und so. Also das war eine ganz tolle Aufführung. Auch hier hat die Junge Welt die Initiative ergriffen und hat mich gefragt, ob ich in kleiner Besetzung zu der Thematik was machen könnte. Und da haben wir ein Projekt gemacht mit 4 Leuten, Jürgen Kupke, Silke Eberhardt, Christian Marien Schlagzeug und ich. Habe ich also eine kleine Komposition gemacht und Rolf Becker hat den Text von Ernst Schnabel. Das ist also ein Auszug aus diesem ursprünglichen, was Henze gemacht hat, von Ernst Schnabel, ja, ein verkürzter, die aber den Text noch sehr gut oder die Idee gut rüberbringt. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, ja. Das ist auch ein toller Sprecher, ein sehr engagierter Sprecher, dieser Rolf Becker. Mhm. Trotz seines hohen Alters ist er sowas von da noch und hat eine Power. Ja, das hat Spaß gemacht.
Was tun Sie denn, wenn Sie mal nicht mit Musik befasst sind?
Na, ich lese relativ viel, lese auch gern und gehe auch ins Kino, in Theater und Konzerte natürlich. Mhm. Ja, also Langeweile kommt nicht auf.
Was lesen Sie dann gerne?
Ich bin eigentlich auch Krimi-Fan. Mhm. Simenon zum Beispiel habe ich fast alles gelesen, was greifbar war. Auch Brecht natürlich, auch Theaterstücke. Auch John Fosse sagt Ihnen was?
Nein.
Ein norwegischer Schriftsteller, der hat so in der Art geschrieben wie Warten auf Godot.
Mhm. Ah ja.
Ne? So ganz, ganz...
Ja, so ein bisschen ins Absurde.
Ja, ja, sowas finde ich auch ganz gut. Und ja, ziemlich vielseitig auch in der Leserei. Und ja.
Planen Sie denn auch eine neue Aufnahme? Gibt es da irgendwie ein Projekt?
Ist im Moment noch nicht geplant. Ich meine, es ist ja, sagen wir mal, CDs zu machen, ist ja wirklich schon... heutzutage auch nicht mehr, also lohnt sowieso nicht. Mhm. Es ist eine Art Dokumentation für einen selber und für ein paar Freunde. Nicht? Es ist so eine Massenware geworden. Trotzdem, wir haben immer noch relativ viel gemacht. Ich staune. Ja. Nicht? Also ich bin ja bei diesem Kölner Label Erzhaus Music, wo wir also diese 3 Erzorchester-CDs gemacht haben und mit Jürgen Kupke habe ich 2 gemacht und die Quintett anlässlich der Jazzpreisverleihung, die ich Ihnen auch hier mitgebracht habe, die ist ja im E-Train aufgenommen worden vom RBB und da konnten wir die Aufnahme verwenden. Die war ganz gut. Ich muss mal sehen, ob wir nochmal eine CD machen von irgendeiner Thematik, muss man überlegen. Ja. Das ist eben schön, man hat nochmal ein Dokument von dem, was man mal gemacht hat, dann ist ja vieles flüchtig.
Ja.
Gerade in der Musik, ne? Man spielt und dann ist es weg.
Musik ist eine die flüchtigste aller Künste. Das ist richtig. Mhm. Ja, lieber Herr Zerbe, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch.
Nicht zu danken.
Alles Gute, vor allen Dingen natürlich
danke für
das kommende Projekt Babylon.
Ja.
Ja, das war der Rondo-Podcast Notenköpfe. mit dem Komponisten, Pianisten und Leiter des Jazzorchesters Berlin, Hannes Zerbe. Wir freuen uns sehr, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und natürlich könnt ihr uns auch jederzeit Kommentare oder Fragen schicken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Mario Felix Vogt. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Kennt ihr schon den Podcast Der Klassikerklärer? Dort erwarten euch spannende Analysen und faszinierende Geschichten hinter den Meisterwerken der klassischen Musik. Wer Klassik wirklich verstehen will, ist beim Klassikerklärer Dario Szymanski bestens aufgehoben. Den Klassikerklärer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.